Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und ich begrüße euch ganz besonders. Ich habe es im Fall mega cool gefunden, wenn man am Anfang vom Gottesdienst einfach schon mal vor Freude springt, giggelt, lacht, rumgumpelt. Und ich sage euch, ich gumpe nachher auch gerade, aber darum habe ich die Schuhe abgezogen. Ich habe einen Fingervers mit euch mitgebracht. Der kommt zu unseren Kirche. Der ist schon ein bisschen still. Der zündet das Kerzchen an. Mache ich jetzt gerade. Der sitzt gespannt da und der Kleine springt. Dann fangen wir endlich an. Los! Und jetzt Gumpi. Was für eine Freude! Ich wünsche euch ganz einen coolen Kids-Treff und dass die Freude noch ein bisschen anhalten darf und ihr weiterhin es gut zusammen haben. Wir sehen uns beim Kirchenkaffee. Es hat viel Zopf. Es hat nämlich nicht so viele Leute, weil es ein bisschen viel abgespürt hat. Ist gut. Ich glaube, es reicht sicher für 2-3 Stück. Ist gut. Also, tschüss. Und weil ich manchmal ein bisschen beschwingt unterwegs bin, stelle ich das lieber nach hinten. Genau, und ich wechsle auf Hochdeutsch für meinen Schwiegersohn. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell spreche. Ja, das hat etwas mit meinem Schwiegersohn zu tun, dieses Bild. Das gute Leben. Was will man mehr? Sand, Strand, Sonne, Badewetter, Ferien. Das war der Ausblick von unserem Haus, das wir gemietet haben in der Woche, als wir in Sault Ste. Marie, wo Travis herkommt, waren, um dann zusammen Hochzeit zu feiern. Super, was kann ein Besseres geschehen? Und jetzt das gute Leben. Vorfreude für die Hochzeit, Ferien, meine ganze Familie und das sind meine Geschwister und ihre Kinder und meine Eltern und dann noch Freunde, da alle dabei. Ja, aber trotzdem war ich anfangs ein bisschen vielleicht gestresst oder unruhig. Was ist denn das gute Leben? Mein Vater, bald 80 Jahre alt, mitgekommen nach Kanada für die Hochzeit seiner ersten Enkelin, die heiratet. Von den Klimaanlagen erkältet, müde von der Reise, mit 20 Leuten in einem Haus. Wie ist es möglich, dass er eine gute Woche erlebt? Meine Schwester, abenteuerlustig, noch mehr als ich, will jeden Tag volles Programm. Wie geht das aneinander vorbei? Mein Bruder, ein Sportwettkampf vor sich, will trainieren, möglichst viel Laufzeit haben, Fahrrad mieten können, 200 Kilometer Fahrradstrecke noch absolvieren dürfen. Und meine andere Schwester, müde, geschafft, erschöpft, will einfach nur Ruhe und Entspannung und dazu 15 Teenager und junge Erwachsene, die vor allem Party wollen. Ich war, gelinde gesagt, nicht so in Wahnsinnsferienlaune. Aber, und das finde ich schön, das gute Leben. Wir hatten wirklich eine gute Woche. Irgendwie haben wir es geschafft, dass jeder mit seinen Ansprüchen ein bisschen zurücksteckt, seine Bedürfnisse trotzdem sagen kann. Und ja, wir hatten ein gutes Leben, wir hatten eine sehr schöne Hochzeit. Trotz diesen verschiedenen Ansprüchen. Genau. Und das wünsche ich euch auch. Uns auch für diesen Gottesdienst. Das ist das Thema und das ist das Bild vom Flyer. Das gute Leben.
Guten Morgen auch von meiner Seite oder guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wechsle auch in die Schriftsprache, damit Travis uns gut versteht. Das gute Leben. Ich bin gerne in den Ferien und ich reise gerne. Und so kommt es, dass ich während den Ferien manchmal darüber fantasiere, wie das Leben wohl aussehen könnte, wenn ich nicht mehr regelmäßig zur Arbeit ginge, wenn ich jeden Tag 24 Stunden zur freien Verfügung hätte, wenn ich am Morgen aufwachen würde und einfach machen könnte, was ich möchte. Keine Termine, keine Verpflichtungen, einfach nichts. Wenn ich täglich einen wunderbaren Blick auf einen See oder auf das Meer oder auf die Berge hätte, wenn meistens oder immer die Sonne schiene, wäre das nicht herrlich? Vielleicht ist dieses Fantasieren ja auch nur eine unbewusste Vorbereitung auf das Pensionsalter, das ich, wie unsere Kinder, mich immer mal wieder daran erinnern, in ein paar Jahren erreichen werde. Aber ich arbeite auch gerne. Jeweils so gegen Ende der Ferien oder am Ende einer Reise spüre ich so ein Kribbeln in mir und ich freue mich wieder, zur Arbeit gehen zu dürfen. Gehört ihr auch zu denen, bei denen der Urlaub zur Fantasie über das gute Leben anregt? Zum Träumen von einer Welt, in der es anders zugeht als in der, die wir täglich erleben? Eine Welt, von der Zeitungen und Tagesschau täglich berichten? Der Traum vom guten Leben, von einer anderen Welt, er begegnet uns heute in unserem Predigttext. Die Zeilen, die ich euch gleich vorlese, stammen aus der Apostelgeschichte. Sie erzählen von den Anfängen der Kirche, von dem, was nach Pfingsten geschah, damals in Jerusalem, als Gottes Geist über die Jünger Jesu kam. Der Jünger Petrus spricht vom Geist erfüllt zu der Menge, und daraus entsteht eine unglaubliche Bewegung. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Ihr habt den Text auch in eurem Flyer. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Über diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte kann man staunen. Wie wunderbar ist das? Massenweise treten die Menschen in die Kirche ein, weil die Botschaft überzeugt. Aber auch, und vielleicht besonders deshalb, weil das Miteinander überzeugt. Weil in der ersten Gemeinde keiner am Rand steht. Weil dort keiner zu wenig hat. Alles wird geteilt. Die Botschaft Gottes wird geteilt. Die Freude und das Leid werden geteilt und sogar der materielle Besitz wird geteilt. Eine Gemeinschaft, die zusammenhält und zugleich nach außen wirkt. Die Gemeinde als Alternativmodell, als ein Stück heile Welt. Über diesen biblischen Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, kann man aber auch die Stirn runzeln. Sollte das wirklich so gewesen sein? ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Und kennt man nicht die diversen Experimente in der Weltgeschichte, in denen ein solches Zusammenleben grausam misslungen ist? Man denke nur an Liberté, Fraternité und Égalité in der Französischen Revolution, die in die Brutalität umkippte. Oder an die verschiedenen Beispiele, wie ein eigentlich gut gemeintes Zusammenleben, ein gut gemeinter Sozialismus in repressive Diktaturen endete. Kann denn eine Gemeinde perfekter sein als die Gesellschaft? Ohne näher darauf einzugehen, behaupte ich, dass sich hier ganz schnell Beispiele finden ließen, die das Gegenteil beweisen. Letztendlich treffen sich in einer Gemeinde Menschen, die im Alltag der Gesellschaft verankert sind. Und deshalb ist eine Gemeinde immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und trotzdem ist unser Predigttext ein richtungsweisender Text. Für mich hat er den Charakter einer Vision. So ähnlich wie die Wunder von Jesus in den Evangelien beschreibt er eine neue Wirklichkeit, die sich nicht machen lässt, sondern Gegenstand der Hoffnung ist. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, sagt Jesus, und wirkt Zeichen und Wunder dafür, was das bedeutet, und dadurch enden Krankheit, Ausgrenzung und Tod. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Apostelgeschichte berichtet darüber, wie diese Botschaft von den Christinnen und Christen der damaligen Zeit weitergetragen wird. Und dabei verwirklichen sie zeichenhaft, was damit gemeint ist, ein Miteinander, bei dem keiner zu kurz kommt. Gerechtigkeit und Respekt für alle. Das Zusammenleben der ersten Gemeinde ist ein Wunder. Immer wieder hat es in der Kirchengeschichte Phasen gegeben, in denen Menschen von diesem Anfang auf die eine oder andere Weise inspiriert wurden, es einfach zu probieren, anders zu leben als die anderen, anders mit Besitz umzugehen, Gemeinschaft intensiver und verbindlicher zu verwirklichen. In Klöstern, in Diakoniegemeinschaften oder in Familienkommunitäten. Sei es für das ganze Leben oder in der heutigen Zeit immer mehr einfach für eine bestimmte Zeit. Solche Gemeinschaften sind eine Art Leuchttürme. Dort, wo sie funktionieren, lassen sie uns das Wunder der Gemeinschaft erahnen, wie es in unserem Predigttext von heute beschrieben ist. Die meisten von uns leben nicht in einer solchen Gemeinschaft. Wir leben eigene, private Leben. Und wir können und wollen daran wahrscheinlich auch so schnell gar nichts ändern. Und jeder von uns könnte dafür bestimmt schnell viele praktische Gründe nennen. Und doch stellt diese Geschichte vom Zusammenleben in der ersten Gemeinde immer wieder unsere Fantasien von einem guten Leben in Frage. Wenn wir vom guten Leben träumen, dann denken wir in der Regel meistens an uns selbst und nur an uns selbst. Wir denken darüber nach, wie wir noch ein Stück bequemer, entspannter, wärmer und sonniger haben könnten. Wir denken nach über weniger Arbeit, weniger Stress, mehr Freiheit und mehr Ruhe. Es sind Träume vom Typ Schlaraffenland. Damit sind wir nicht alleine. Wenn unsere Gesellschaft sich in die Zukunft träumt, dann geht es fast immer um neue Techniken für unsere Energiesicherheit, für Mobilität, für Wohlstand und Wachstum, weniger Krankheit, ein höheres Alter. Es werden gigantische Summen investiert, um Innovationen zu entwickeln, die für die Einzelnen ein längeres und bequemeres Leben ermöglichen. Und das ist ja auch gut so, davon profitieren wir alle. Aber ist das schon das gute Leben? Aus biblischer Sicht hat das gute Leben etwas mit gelungenem Miteinander zu tun. Damit, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns gegenseitig respektieren und gegenseitig achten, damit, wie wir aufeinander hören, wie wir teilen, was jeder braucht. Gutes Leben heißt immer auch, Gerechtigkeit und Fairness zu leben. Warum kommt das in unseren Fantasien vom guten Leben so wenig vor? Warum wird für diese Dimension von Zukunft eigentlich so wenig Geld ausgegeben, so wenig geforscht? Warum träumen so viele Menschen von selbstfahrenden Autos, von smarten Häusern und künstlicher Intelligenz? Warum träumen sie so selten von flachen Hierarchien, von geringen Einkommensunterschieden, von funktionierenden Netzwerken, vom Ende der Armut und der Ausgrenzung von Menschen? Der Geist Gottes stiftet Menschen dazu an, ihr Miteinander zu erneuern. Er stiftet die Menschen an, in Bezug auf das Miteinander erfinderisch und innovativ zu sein. Wo Gottes Geist wirkt, gibt es gutes Leben und nur gutes Leben für alle. Daran soll uns die Gemeinschaft der ersten Gemeinde als Vorbild für die Gemeinschaft der Kirche erinnern. Dort, wo wir unser Miteinander als Gemeinde vom Geist Gottes prägen lassen, wird unsere Gemeinschaft ein Ort für ein exemplarisches, zeichenhaftes Miteinander. Als Raum, in dem man anders miteinander umgeht als sonst. Wo man andere aushält, die anders sind, als man selbst ist. Wo man immer wieder teilt, was man hat, an Besitz und an Gaben. Wo man auf die alten Geschichten und Träume, wie sie uns in der Bibel überliefert sind, hört. Wo man miteinander feiert und im Namen Jesu das Brot teilt. Wo die Beziehung zu Gott im Gebet Gestalt annimmt und gewinnt. Es sind diese elementaren Dinge, die eine Gemeinde zu einer Gemeinde machen. Es sind diese elementaren Dinge, ohne die christlicher Glaube gar nicht vorstellbar ist. Für Kritik an den Strukturen und an den Institutionen unserer Kirche als Ganzes, aber auch an unserer Gemeinde, gibt es je nachdem viele Gründe. Da gibt es Dinge, auf die man verzichten könnte, aber auf die Kirche, auf die Gemeinde als Gemeinschaft, in der das gute Leben gemeinsam erprobt wird, können wir nicht verzichten. In einem Gottesdienst wie diesem wird das, was christliche Gemeinschaft ausmacht, zeichenhaft Wirklichkeit. Das Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft, das Hören auf die Botschaft der Bibel, das Brotbrechen und gemeinsame Feiern des Abendmahls, das Gebet in ganz verschiedenen Tonlagen und wenigstens ansatzweise in der Kollekte auch das Teilen von Besitz. Darum ist jeder Gottesdienst ein kleines Echo auf dieses große Wunder der Gemeinschaft, wie sie uns in der Apostelgeschichte beschrieben wird. In diesem und mit jedem anderen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern, erleben wir ein Stück von diesem Traum von einem guten Leben. Nehmt diesen Traum mit. Lasst euch davon inspirieren, weiterzudenken, was gutes Leben für euch heißt. Wo kommen die anderen Menschen vor, mit denen ihr euer Leben, eure Gemeinschaft und am Ende diesen Planeten teilt? Wird euer Traum vom guten Leben ein Traum vom guten Leben für alle? Ich wünsche euch eine traumhafte Woche und dass ihr das beständige Flüstern des Heiligen Geistes darin hören könnt. Amen.
Das gute Leben, eine Gemeinschaft sein, zusammen verbunden sein, zusammen unterwegs zu sein, in Gedanken, miteinander und füreinander da zu sein. Wir sind eine weltweite Kirche und möchten hier auch weltweit unsere Gedanken schweifen lassen. Im September denken wir besonders an die Menschen und die Kirche in Chile. Am 11. September vor 50 Jahren kam es in Chile zum Militärputsch und es folgte eine Diktatur, die 18 Jahre dauerte. Unzählige Menschen, unzählige Familien haben Gewalt erlitten. Die Kirche ruft auf, sich zu erinnern und mahnt, nie wieder soll es zu Terror, Unheil und verzerrten Ideologien kommen. Seit 3 Jahren ist Chile daran, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Doch Verfassungsklagen und ideologische Polarisierungen erschweren den Prozess. Die Methodistenkirche setzt sich stark für eine neue Verfassung ein und dafür, dass das Einhalten der Menschenrechte, gerade auch für indigene Gruppen und für die vielen zugewanderten Menschen, gilt. Der Sekretär der Methodistenkirche, Felipe Rojas, meint, wir brauchen soziale Gerechtigkeit und diese soll die Grundlage von gesellschaftlichen Entscheidungen sein. Er selber, Felipe Rojas, arbeitet in Arbeitsgruppen mit, welche die Lebensbedingungen von Migrantinnen und Migranten verbessern wollen und fordert auf, beten wir für die Menschen, die gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen und für die es in Chile schwierig ist, ein Leben in Würde, in Gemeinschaft, ein gutes Leben zu führen. Ich bitte euch alle, euch zu neigen für ein Fürbittegebet für Chile und für unsere Partnerkirchen. Gütiger und treuer Gott, wir sind dankbar, dass die Methodistenkirche in Chile beharrlich für benachteiligte Menschen einsteht. Danke für alle, die protestieren, beten, verhandeln, erinnern, mahnen und die Menschenrechte immer wieder zum Thema machen. Wir danken dir für alle, die sich um zugewanderte Menschen kümmern. Danke, dass sie Mahlzeiten verteilen, Erste-Hilfe-Kurse geben, über Rechte und Pflichten aufklären und so die Würde Migrierender stärken. Wir bitten dich, dass noch mehr Fachleute gefunden werden können. Die Not der migrierenden Menschen ist oft komplex und viele bräuchten intensivere Gesundheits-, Sozial- und Rechtsberatung. Wir bitten für Chile, schenk, dass die ideologischen Polarisierungen des Landes nicht, das Land nicht zerreißen. Hilf, dass sich jene Kräfte, die sich für eine gerechtere Verfassung, für soziale Gerechtigkeit, für ein gutes Leben für alle einsetzen und dass sie sich durchsetzen mögen. Und wir bitten für die verschiedenen Gemeinden auf der Welt, auch für unsere Gemeinde, um ein gutes Miteinander, ein gutes Leben im Kleinen und im Großen. Und deshalb beten wir gemeinsam das Gebet, das du uns gelernt hast und die Gemeinschaft bestärkt und uns verbindet. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wohl habe ich anfangs Gottesdienst die Kerze angezündet. Sie soll uns an die Gemeinschaft mit Conexio, mit uns und mit uns allen erinnern.
Bevor jeder in seine Woche startet und dort das gute Leben lebt, lade ich euch ein, mit mir zusammen unter Gottes Segen zu stellen, und ich bitte alle, die das können, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.